Psalm 117, ich habe eigentlich keine große Einleitung hier. Ich habe lang überlegt, wie soll ich das sozusagen attraktiv machen. Ich fange einfach an mit dem Psalm. Kürzester Psalm habt ihr gerade gehört, 2 Verse. Ich lese den vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Lobt den Herrn, all ihr Völker, haben wir gerade gesungen. Lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, all ihr Nationen. Denn überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist, und die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja. Ich lese den nochmal vor, weil es so kurz ist. Lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, all ihr Nationen. Denn überwältigend ist seine Gnade, oder das Wort könnte auch als Liebe übersetzt werden, seine Gnade oder Liebe, die er uns erweist. Und die Treue kann auch übersetzt werden als Wahrheit. Die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Halleluja. Der Psalm ist extrem einfach in der Struktur. Ein Befehl im ersten Vers und ein Grund dafür im zweiten Vers. Ja? Der Grund, warum alle Menschen in der ganzen Welt den Gott Israels anbeten sollen, ist, dass er sein Volk treu und ewig liebt. Wir sollen aber nicht denken, dass weil dieser Psalm so kurz und einfach ist, dass es unwichtig ist. Auf keinen Fall. Ihr sollt auch nicht denken, dass die Predigt so kurz als der Psalm wird. Nur als der Hinweis da. Genau, also der Psalm, wie ich schon gesagt habe, enthält viel mehr Wahrheit, als man vielleicht denken würde. Und es ist doch ein bisschen verblüffend, wenn man erst darüber nachdenkt. Wenn die Psalmen, alle Psalmen, das Lobliedbuch Israels war, warum singen sie etwas, womit sie nicht glaubenden Nationen ansprechen? Ja, die singen im Gottesdienst sozusagen, wie wir hier machen, aber singen zu den Nichtgläubigen. Ja, all ihr Nationen, ihr sollt Gott preisen. Was könnte das bedeuten? Ich fange an mit dem zweiten Vers, also wir behandeln das ein bisschen rückwärts sozusagen. Und ich habe 2 Punkte. Der erste Punkt ist länger, also hab keine Angst, dass es so lang wird. Gott liebt sein Volk. Gott liebt sein Volk. Gott liebt natürlich die ganze Welt. Ja, das wissen wir aus dem Neuen Testament, eigentlich aus dem Alten Testament auch. Johannes 3,16, berühmteste Vers der Bibel. Seine Liebe motiviert ihn, einen Weg der Versöhnung durch Jesus Christus, seinen Sohn, zu schaffen. Denn alle Menschen sind von Gott entfremdet, weil wir Menschen Gott nicht als Gott anerkennen. Was eigentlich eine echte Beleidigung seiner Gottheit ist. Und um die sich daraus ergebende Entfremdung zu überwinden, kommt Gott selbst zu uns in der Person seines Sohnes und stirbt als Bezahlung für den Preis der Beleidigung Gottes. Und in Johannes 3,16 heißt es, wer Christus, Jesus Christus in seinem Werk für uns vertraut, stirbt nicht den ewigen Tod der Trennung von Gott, sondern hat das ewige Leben. Ich vermute, das ist hier sehr bekannt. Ich vermute, dass die meisten von euch glauben das schon. Ihr habt Jesus vertraut, ihr seid damit Teil des Volkes Gottes. Und falls es jemand hier doch gibt, der sich nicht so sicher ist, dann soll man wissen, die Einladung ist tatsächlich für dich. Trotz der Entfremdung, Gott liebt dich und will, dass du umkehrst von deinem Weg, um dir eine neue Beziehung zu ihm zu haben. Und das ist tatsächlich dadurch möglich, weil das, was Jesus getan hat, gilt für dich. Also sprich heute mit jemandem hier aus der Gemeinde, mit mir, wenn du mehr darüber erfahren möchtest. Aber wie gesagt, ich vermute, wir sind hier meistens Gemeindeleute, wir haben schon an Jesus geglaubt. Und so der nächste Punkt oder der Punkt hier ist eigentlich sehr, sehr treffend für uns. Während Gott die ganze Welt liebt, liebt er sein Volk auf eine besondere Art und Weise. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch am Anfang. Liebt Gott nicht alle Menschen ganz genau gleich? Und die überraschende biblische Antwort ist nein. Gott liebt alle Menschen. Er liebt alle Menschen genug, um einen Weg zu ihm zu schaffen. Aber tatsächlich in der Bibel ist es so, dass Gott liebt sein Volk auf eine besondere Art und Weise. Ich muss zugeben, ich habe immer Bedenken, wenn ich über Gottes Liebe predigen will. Ich tue das eigentlich nicht ganz oft, weil wir so heutzutage, ich kenne euch nicht, also deswegen, ich will euch nicht beleidigen, aber wir Evangelikalen, wir Christen heute, wir tendieren davon auszugehen, wenn wir hören, Gott liebt uns, wir nehmen das an als irgendeine Bejahung von uns, wie wir wirklich sind, wie wir jetzt sind. Aber wenn das wahr wäre, gäbe es tatsächlich keinen Grund, Gott zu loben. Ja, wenn wir hören, Gott liebt dich, ja, natürlich liebt er mich. Also ich bin so liebenswürdig und das ist Gott. Also natürlich, Gott liebt mich. Und irgendwie ist diese Art von Liebe nicht so ganz bedeutsam. Es ist eigentlich keine Motivation, Gott zu loben. Das, was diese Liebe doch erstaunlich macht, ist, dass Gott sein Volk liebt, weil er sich so entschieden hat. Nicht, weil wir so toll sind. Er liebt uns trotzdem, was wir sind. Diese Liebe ist nicht geringer als die Liebe für die Welt. Eigentlich schließt die Liebe Gottes für sein Volk auch diese Liebe für die ganze Welt ein. Sondern irgendwie tiefer und stärker. Sie ist tatsächlich besonders. Und sie ist auch keine Liebe, die sagt, ach, du bist so süß und deswegen liebe ich dich. Also alles, was an dir ist, liebe ich einfach. Ja, es gibt diese Liebe in dieser Welt, aber das ist nicht die Liebe Gottes. Leider heutzutage ist es nicht so rein. Heute sagt man, ich liebe dich, weil du so sexy bist oder so. Das ist auch nicht, was Gott sagt, natürlich. Diese Liebe Gottes ist eher eine Liebe, die sagt, ich gebe mich hin. Ich verpflichte mich euch gegenüber. Ich verpflichte mich, euch zu den Menschen zu machen, die ihr sein solltet. Zu Menschen, die mich, euren Gott, lieben. Ich verpflichte mich dazu, sagt Gott. Und das ist seine Liebe zu uns. Gottes Liebe für sein Volk ist verbunden mit einem Bund, einem Wort von ihm, einer Versprechung von ihm, ein Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Diese Liebe steht fest und wird nie entnommen, weil sie mit dieser Versprechung von dem ewig treuen Gott gesichert ist. Mit einem Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Im Alten Testament und dann nochmal neu im Neuen Testament durch Jesus. Gott verpflichtet sich tatsächlich freudig aus seiner überschwänglichen, überströmenden Liebe, sein Volk zu lieben. Das ist keine billige Liebe, das ist keine Liebe, die einfach immer wieder anders ist. Das ist keine Liebe, die wechselt oder sich verändert, wenn wir anders sind und wir sind ständig anders. Das Wort hier, die sagen immer, man soll kein hebräisches Wort benutzen in einer Predigt, aber ich habe schon länger Leute von dem Seminar hier, also ich sage euch ein hebräisches Wort und es ist ein gutes Wort zu kennen. Normalerweise, wenn man das sagt, dann sagt man Halleluja, das ist doch ein hebräisches Wort auch. Aber nee, dieses Wort hier ist Chesed. Chesed. Ja? Es beschreibt die dauerhafte, aktive Liebe Gottes für sein auserwähltes Volk. Oft wird diese Liebe als die Bundesliebe Gottes beschrieben, weil sie dauerhaft und aktiv ist, genau weil Gott seinen Bund mit seinem Volk erfüllt. Sein Verhalten seinem Volk gegenüber, wegen seines Bundes, ist genau das, was als Liebe beschrieben wird, als Chesed beschrieben wird. So oft im Alten Testament wird gesagt, dass Gott sich an seinen Bund mit Abraham und den Vätern erinnert hat. Hätten wir mehr Zeit, wir könnten viele Verse im Alten Testament auflisten, wo steht, Gott erinnert sich an seinen Bund. Gott erinnert sich an seinen Bund mit seinem Volk, mit Abraham und den Vätern, also mit dem Volk Israel. Das Wort dann Chesed, diese Liebe, bezeichnet Gottes Treue zu seinem Bund mit seinem Volk. Das Wort beschreibt Gottes Güte Israel gegenüber, oft als Israel hilflos war oder untreu war. Also überhaupt nicht, weil Gott sagte, wow, ihr seid so toll, deswegen liebe ich euch. Ganz im Gegenteil, Chesed wurde ganz oft ausgedrückt und gesehen, nachdem Israel untreu war oder in Situationen, wo Israel überhaupt keine Macht hatte, total hilflos war. Und Gott hat sie dann gerettet. Trotzdem sozusagen zeigt Gott seine Liebe. Deswegen wird das Wort auch als Gnade übersetzt. Also wenn ihr unterschiedliche Übersetzungen habt zu Hause, kommt das Wort Liebe manchmal nicht vor überhaupt. Gnade kommt vor, auch in der Übersetzung, die ich gelesen habe, wird manchmal übersetzt als Barmherzigkeit oder Güte oder Treue oder Freundlichkeit. Warum? Weil es eine Liebe ist, die immer wieder gezeigt wird von Gott, auch wenn wir untreu sind. Ist das tatsächlich nicht Gnade? Ja, das also Liebe ist in dem Fall Gnade. Und diese Liebe ist mit Gottes Treue und Wahrheit verbunden. In Vers 2b lesen wir, die Treue des Herrn bleibt ewig bestehen. Auch dieses Wort, das hier als Treue übersetzt wird, ist ein Wort, was übersetzt werden kann als Wahrheit. Die Wahrheit des Herrn bleibt ewig bestehen. Und ihr seht bestimmt die Verbindung hier. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es wahr, weil Gott Wahrheit ist. Und Gottes Wahrheit verändert sich nicht, weil Gott sich nicht verändert. Er ist sozusagen seinem Wort bzw. seiner eigenen Natur treu. Er kann sich nicht verändern. Deswegen ist seine Wahrheit immer so. Deswegen ist seine Wahrheit vertrauenswürdig und treu. Und so Treue und Wahrheit des Herrn bleiben ewig so. Und wenn er sagt, ich gebe mich hin für euch, Liebe ist diese Hingabe zu uns und es ist an seinem Wort verbunden und sein Wort ist ewig und treu, dann natürlich ist diese Liebe ewig und treu. Und ganz oft in den Psalmen sind diese zwei Eigenschaften zusammengebracht, die Liebe oder die Gnade Gottes und die Wahrheit oder die Treue Gottes. Nochmal nehme ich nicht die Zeit, aber du kannst vielleicht irgendwann ein Studium machen in dem Psalmen, wo oft in einem Vers diese zwei Eigenschaften zusammengebracht werden. Liebe und Treue, Gnade und Wahrheit. Und diese ewige Liebe gilt auch für uns als Gottes Volk. Im Alten Testament war das Volk Israel. Gott wollte auch damals eigentlich vom Anfang an, war es sein Plan, dass alle Menschen aus allen Nationen zu ihm kommen. Und die Verheißungen Abraham, also der Bund mit Abraham, wovon wir lesen in Genesis 12, erklärt das schon. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Also vom Anfang an war es Gottes Plan, alle Menschen aus allen Nationen zu ihm zu bringen, auch wenn es durch Israel sein musste im Alten Testament. Doch im Neuen Testament kommt man direkt zu Christus. Das Volk Gottes wird jetzt Gemeinde genannt und Nichtjuden haben keinen Nachteil in dem Neuen Testament. In Christus sind alle, die durch Christus zu Gott kommen, das Volk Gottes. Wir, die an Jesus Christus geglaubt haben, sind das Volk Gottes. Gott hat einen Bund durch den Tod Jesu geschlossen, an den alle Menschen direkt teilnehmen dürfen. Eigentlich kennt ihr das auch, weil jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, denken wir an diesen Bund, den Gott geschlossen hat mit Menschen durch das Blut Jesu. Und Gott liebt sein Volk, die Gemeinde, immer noch genauso treu, wie er das Volk im Alten Testament liebte. Davon lesen wir auch im Neuen Testament. In Epheser 5, an der Stelle, wo wir oft über Ehe predigen, was passend ist, weil es um Ehe geht, in Epheser 5. Aber die Illustration, die Paulus da gibt, ist ganz interessant. Ich lese nur einen Vers vor hier. Es ist eigentlich ein Vers, wo wo es den Männern gesagt wird, dass sie ihre Frauen lieben sollen. Und da steht, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir Männer sollen unsere Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wie war das? Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Ja, diese Hingabe als Liebe. Diese Liebe Gottes für sein Volk bedeutet, dass wir einander lieben sollen und dass wir einander vergeben sollen. Das ist eigentlich die ganze Basis für unser christliches Leben. Und ich las einiges hier aus. Ich wollte vielleicht kurz überlegen, was das alle bedeuten könnte. Ich sage aber ein Ding, was diese Liebe konkret in unser Leben bedeutet. Diese Liebe gibt uns den Grund, warum wir Gott vertrauen können. Weil diese Liebe Gottes ist nicht abhängig von unserem Verhalten. Natürlich ist Gott nicht zufrieden. Das war mein Bedenken, wie ich gesagt habe. Wir interpretieren das als, oh, ist Gott egal, was ich tue in meinem Leben. Nein, es ist ihm nicht egal, genau weil er uns liebt. Er will nicht, dass wir in Verhaltensmuster leben, die schlecht sind für uns. Deswegen fördert er Heiligkeit und Wachstum in uns. Aber seine Liebe ist ständig und treu in all dem, was wir tun. So dass, wenn wir nicht treu sind, wenn wir nicht heilig sind, wenn wir sündigen, müssen wir nicht in Frage stellen, ob Gott uns liebt. Nee, Gott verpflichtet sich, immer weiter mit uns zu gehen, uns zu lieben. Das heißt, in dunklen Zeiten erinnere dich daran. Du, der in Christus bist, bist Teil des Volkes Gottes, das er mit absolut Hingabe und Verpflichtung liebt. Dieser Bund verbindet dich mit Gott als Teil des Volkes Gottes. Und du bist nicht allein. Du bist tatsächlich Teil des Volkes Gottes, das er ewig und treu liebt. Ja, das ist eine Sicherheit, die uns tatsächlich befestigen kann in dem Leben. Und ich weiß, wovon ich rede, denn tatsächlich früher in dieser Woche hatte ich eine Nacht, wo ich aufgewacht bin und konnte nicht wieder schnell einschlafen und hatte etwas, was sehr untypisch für mich ist. Ich bin nicht sehr, ich habe nicht oft sehr dunklen Zeiten und dunklen Launen so, aber in dieser bestimmten Nacht hatte ich so viel Sorgen um mich und meine Kinder, meine Frau und also echt schlimm, was ich gedacht und gefühlt habe. Und ich dachte, was würde ich sagen? Ich war schon bei der Vorbereitung. Ich habe eigentlich diesen Text bei einer Hochzeit gepredigt. Das war der Hochzeitsvers, interessanterweise. Und ich dachte, was würde ich mir sagen, wenn ich der Prediger wäre, sozusagen? Und ich dachte, ja, ich soll mich daran erinnern. Laut Psalm 118, Vers 2, unter anderen, ganz vielen anderen Versen in der Bibel, Gott liebt sein Volk mit einer Hingabe. Er gibt uns nicht auf. Er gibt nicht auf, grundsätzlich. Gott liebt uns und somit liebt er auch dich. Und so sollen wir zusammenleben aus dieser sicheren Basis, wie hier steht. Denn überwältigend ist seine Gnade, die er uns erweist. Dieses Wort, ich habe es nicht erklärt, aber dieses Wort überwältigend ist fast zu weich für den Gedanken hier. Also das Wort beschreibt fast ein Turm, was so stark und groß ist, dass wir tatsächlich überwältigt sind von dieser Größe. Das ist die Liebe Gottes hier. Und in dieser Liebe kannst du dich tatsächlich befestigen. Mein zweiter Punkt, der tatsächlich kurzer ist, aufgrund dieser treuen Liebe Gottes sollten alle Menschen überall Gott anbeten und preisen. Vers 1, lobt den Herrn, all ihr Völker, preist ihn, all ihr Nationen. Selbstverständlich, auch wenn im Text nicht ausdrücklich gesagt, sollen die Menschen, die Gott liebt, also sein Volk, ihn auch loben und anbeten. Also nicht nur die anderen Nationen, sondern wir sollen Gott loben und anbeten. Und dazu sind wir gerufen. In 1. Petrus 2 lesen wir, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, hier ist wozu wir gerufen sind, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das ist Lob. Das ist einfach zu sagen, Gott ist groß und er hat Großes getan. Und wenn wir das sagen, dann loben wir Gott. Wenn wir auch verstehen, was für eine unverdiente, aber sichere Liebe wir als Teil des Volkes Gottes haben, dann werden wir diesem Befehl natürlich gehorchen. Also wenn uns ganz bewusst ist, Gott liebt mich, Gott liebt uns zusammen, dann natürlich loben wir Gott. Auch sollen alle Völker sehen, dass Gott sein Volk liebt. Ja, dass sie sollen Gott dafür loben. Doch warum würden Nichtgläubigen Gott loben, weil er andere Menschen treu liebt? Ganz klar angedeutet hier ist, auch diese anderen Nationen, diese anderen Völker sollen diese Liebe Gottes erleben oder mindestens von dieser Liebe hören. Wie sollen sie das hören? Wenn wir das sagen. Ja, kommt nicht zum Ausdruck im Text, aber es ist ganz klar angedeutet. Sie könnten nur Gott dafür loben, wenn sie selber diese Liebe erleben und davon werden sie hören und erleben, wenn wir das sagen. Gott liebt uns und er liebt euch auch. Kommt zu diesem Gott. Und tatsächlich ist das hier eingeschlossen. Das allererste ist, dass sie erkennen sollen, dass unser Gott der wahre Gott ist. Das ist der erste Schritt des Lobs. Zweitens sollen sie zu Anbeter des wahren Gottes werden. Gottes Realität und Güte sind für alle Menschen zu erkennen und anzuerkennen. Manchmal denken wir in dieser pluralistischen Welt, dass die biblische Wahrheit nur für Christen ist. Aber Wahrheit ist nicht christlich oder nicht christlich. Wahrheit ist einfach Wahrheit. Ja? Also wenn ich sage, die Sonne scheint, egal ob du religiös bist oder nicht, ja, die Sonne ist einfach da. Wahrheit ist Wahrheit, nicht christlich oder nicht christlich. Und die Wahrheit ist, dass es Gott gibt und dass Gott sein Volk liebt. Diese Wahrheit gilt eigentlich für die ganze Welt. Und der Ruf von der christlichen Bibel, von dem christlichen Gott, ist, dass alle Menschen das hören sollen. Und zu dieser Kenntnis kommen sollen. Das heißt natürlich, dass wir ihnen sagen sollen, dass Gott sein Volk liebt. Wir sollen Zeugnis geben. Ich bin es nicht würdig, aber Gott liebt mich. Wie sonst sollen sie glauben? Römer 10 sagt, wie können sie glauben, es sei denn, sie hören. John Piper sagt, Mission existiert, weil Anbetung nicht existiert. Er meint natürlich nicht, dass Anbetung überhaupt nicht existiert, sondern er sagt, in den Bereichen der Welt, auch hier in Deutschland, in unserer Stadt, es gibt Orten, es gibt Leute, die Gott nicht anbeten. Und weil das so ist, gibt es Mission. Unsere Mission ist, solche Leute zu erreichen, damit sie Gott anbeten. Das ist das Endziel. Der Psalm selbst ist ein Beispiel von dem, was er behauptet. Israel singt, Gott liebt uns und so sollt ihr Gott anbeten. Gott liebt, sie sollen das Glauben zu Gott kommen, damit sie diese Liebe erleben und somit Gott preisen. Der Psalm endet mit einem Wort, Halleluja. Halleluja, das ist tatsächlich ein Befehl, aber es ist so oft gesagt, dass es fast einfach zu einem Ausruf wird, ja, einfach Halleluja. Und so ist es dann ganz passend eigentlich für jede Betrachtung der Güte Gottes. Halleluja. Und ich wünsche mir für euch und bete für euch, dass diese treue Liebe Gottes, die durch einen Bund, eine Pflicht von Gottes Seite ist, das klingt fast heretisch, dass wir sagen können, Gott verpflichtet sich. Aber genau das ist dieser Bund. Er verpflichtet sich, uns als sein Volk zu lieben. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir den Nationen sagen und unseren Nachbarn sagen, Gott liebt uns und er liebt dich. Also du sollst ihn auch anbeten. Ich möchte kurz beten. Vater, weil wir so selbstzentriert sind, interpretieren wir deine Liebe auf ganz komischen Arten und Weisen manchmal. Deine Liebe ist aber viel größer, als wir uns vorstellen können. Das sagt uns dieser Psalm. Und ich bete um unseren Willen, um deinen Willen, dass wir das besser verstehen können, wie Paulus für die Epheser gebetet hat, dass wir die Tiefe und Breite und Höhe deiner Liebe verstehen können. Und lass das uns motivieren, heilig zu werden, heilig zu leben und von deiner Liebe zu bezeugen in dieser Welt, damit alle Menschen zu dir kommen könnten, zu deiner Ehre. Amen.